Impuls. Netzfilter. Mit Schleen Schürmann und Christian Schiffer.
Happy Birthday to you.
Ich habe das Gefühl, jede Sendung fängt jetzt gleich an. Schon wieder!
Ja, diesmal hat aber der Netzfilter Geburtstag.
3 Jahre wird dieser Netzfilter dieses Wochenende alt. Ich sage dir, Christian Schiffer, seit 3 Jahren muss ich jede fucking Woche ins Internet gehen und dir den Hampelmann spielen in dieser Sendung.
Und du liebst es. Denk mal an deine allererste Netzfilter-Sendung zurück. 2013 mit Markus Otto Köpnick.
Puls. Netzfilter. Damit es Klick macht.
Hallo und willkommen beim Netzfilter bei Puls, eurem Wochenrückblick über alles, was im Netz so los war. Ihr hört in diesem neuen Radio Schleen Schürmann und neben mir im Studio Puls-Netzredakteur Markus Otto Köpnick. Grüß dich.
Hallo.
Du hast mir vorher noch mal ein paar Bilder unter die Nase gehalten, die gerade so durchs Netz geistern. Catbearding heißt das Ganze. Sieht erstmal witzig bis scheiße aus, um ehrlich zu sein. Menschen, die sich ihre Haustiere ins Gesicht halten und sich auf diese Weise skurrile Bärte ins Gesicht zaubern. Otto, was machen denn Menschen mit Katzenhaar? Allergie.
Ja, die machen es bitte nicht nach. Einfach nur anschauen und schnurren. Aber mal ehrlich, diese Bilder sind echt der Wahnsinn. Und eins meiner Lieblingsmeme zurzeit, woher solche Internetphänomene eigentlich kommen und warum sie sich so schnell verbreiten, das gibt's später im Netzfilter.
Oh Gott, Mai 2013, Wahnsinn. Ich klinge wie so ein kleines, verhuschtes Mädchen. Unfassbar. Und was wir nicht alles entdeckt haben, Meme im Internet.
Wahnsinn. Und Kraftwörter hast du damals auch schon benutzt.
Das fand der Otto übrigens überhaupt nicht gut, dass ich Scheiße gesagt habe im Netzfilter. Das ging überhaupt nicht. Aber es gab ja im Laufe der Jahre wechselnde Netzredakteure im Netzfilter. Otto, Christoph, Phoebe, die haben uns leider verlassen. Aber ich habe im Laufe der letzten Tage so ein paar Grüße und Glückwünsche von Kollegen hier in der Redaktion auch eingesammelt. Was die so über uns denken, Christian Schiffer, das hören wir gemeinsam über die gesamte Sendung verteilt. Im Mai 2013 lief die erste Netzfilter-Sendung überhaupt. Da gab es noch keinen Christian Schiffer, da gab es noch keine Anna Bühler, noch keinen Christian Alt, keine Phoebe, keinen Max, da gab es nur die Schleen. Und Markus Otto Köpnick, mein erster Netzredakteur, den wir gerade schon gehört haben. Und ich habe den Otto diese Woche mal getroffen und habe ihn so gefragt, wie entstand denn eigentlich diese Netzfilter-Sendung damals zum Puls-Sendestart im Mai 2013?
Dann hieß es so, bei Puls braucht man eine neue Sendung, das muss ein bisschen anders aufgestellt sein. Und dann hatte ich den Auftrag bekommen, mit dem Christoph Gurk zusammen damals diese Sendung zu entwickeln. Und wir hatten eigentlich nur diesen Vorwand gesucht, um mal zu arbeiten außerhalb des Bayerischen Rundfunks. Das heißt, wir haben uns dann in einem Café in München gehockt, haben da unsere Laptops aufgeklappt, so Startup-mäßig, wie man das macht, und haben dann diese Sendung konzeptioniert und haben uns überlegt, was da alles vorkommen sollte, was eine gute Mischung wäre. Genau, also es ist ja immer so, dass man so die Vermutung hat, boah, Netzthemen, Internet, das ist so ein männliches Nerd-Ding. Und dann hatten wir den Auftrag rauszufinden, wer denn eine gute Stimme sein könnte, weiblich, um dieses Themenfeld irgendwie auch quasi gut zu präsentieren. Und da bist du mir ins Ohr gefallen, sprichwörtlich. Und da habe ich gemeint, das wäre doch eine Mission für Schleen.
Oh, jetzt bin ja sogar ich gerührt. Sogar mein Herz aus Stein ist jetzt ein bisschen erweicht. Also Markus Otto Köpnick und Christoph Gurk waren also die Urväter des Netzfilters hier bei Puls. Und dann gab es ja noch den Wortchef, Till Ottlitz.
Stimmt, den habe ich auch aus den Untiefen des Bayerischen Rundfunks wieder rausgefischt. Und der hatte das alles ganz ähnlich in Erinnerung.
Willst du eigentlich eine ehrliche Version haben oder die spinnerte Version sozusagen?
Die in deinem Kopf hängen geblieben ist, die Version.
Die in meinem Kopf hängen geblieben ist. Wir waren ein junger Sender, wir brauchten die Sendezeit dringend und wir konnten nichts anderes außer das Internet. Und woraus macht man dann eine Sendung? Man macht halt eine Sendung über das Internet. Also auf die Idee hätte wirklich jeder Trottel kommen können. Das war das einfachste, offensichtlichste, die billigste Art und Weise. Weißt du, es ist so ein bisschen der Toast Hawaii der Sendungen. So, wenn man nicht viel hat, irgendwie eine Dose Ananas und so ein bisschen Scheiblettenkäse liegt immer rum. Der Geschmack der großen, weiten Welt, die Exotik holt man sich nach Hause. Genauso macht man es mit einer Radiosendung übers Internet.
Ja, aber jetzt ist ja aus diesem Toast Hawaii eine journalistisch tiefsinnige und extravagante Sendung geworden im Laufe der Jahre, muss man sagen. Wie hast du denn diese Entwicklung so beobachtet?
Ja, die ist schon sehr tiefsinnig, aber ich fürchte, viele Leute kriegen das nicht mit, weil die nur eure albernen Scherze sehen und es dann wirklich einfach abtun als eine billige Comedy-Show und es dann nicht hören. Und es ist ein Fehler, liebe Leute da draußen. Der Netzfilter ist die beste Internetsendung im deutschen Radio, einfach weil sie nicht so bierernst ist.
Ich frage mich jetzt, was ich eigentlich in diesem Toast Hawaii-Bild, was ich dann so wäre.
Die Preiselbeeren oben drauf.
Okay. Ja. Also seit 3 Jahren zuverlässig jede Woche der Netzfilter hat Geburtstag. Im Impressum der ersten Sendung 2013 stand Markus Otto Köpnick und Christoph Burg als Redakteur, Till Ottlitz als Wortchef und Schlien Schürmann als Moderatorin. Wo ist Christoph jetzt eigentlich so in dieser Erinnerungsrunde?
Den habe ich tatsächlich versucht zu erreichen. Der ist in Barcelona. Der hat sich abgesetzt mittlerweile. Der Einzige, der es zu was gebracht hat in all den Jahren, würde ich sagen.
Puls. Dieses.
Der Geschmack der großen, weiten Welt.
Radio.
Schiffer, in China, da geht es ja ganz anders zu im Internet. Ne? Während wir uns hier schön First World Problems mäßig über Netzneutralität echauffieren, werden in China reihenweise die Nachrichtenseiten im Netz gesperrt.
Ja, es gibt ja diese Organisation ProPublica, die sich so ein bisschen die Förderung des unabhängigen Journalismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und die haben so ein Tool auf ihrer Seite und da kann man nachschauen, welche Seiten gerade wieder gesperrt wurden in China. Bloomberg, Reuters, New York Times.
Und auch welche Früchte gerade wieder für Ärger sorgen in China, ne? Ist ja auch ein Thema. Unsere fahrlässige Puls-Mem-Kolumnistin Anna Bühler sorgt für Augenkontakt beim Bananenessen.
Puls.
Opern Gangnam Star. Vorsicht, ein Mem geht um.
Making of Chinas verkorkste Internetpolizei.
What the fuck do you think you're doing?
Chinas Internet ist kaputt. So richtig. Kein anderes Land unterdrückt die Freiheit im Netz so sehr wie China. Das hat die amerikanische Organisation Freedom House letztes Jahr herausgefunden. Menschen, die sich regimekritisch äußern, müssen mit Verhaftungen rechnen. Nachrichtenseiten wie die New York Times, Reuters oder das Wall Street Journal sind oft blockiert. Facebook, Twitter und Google-Dienste sowieso. Es wird wild zensiert. Frei nach governmental gusto.
Let's say China.
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 Jetzt hat die chinesische Internetpolizei ein neues Verbot verordnet. Seit kurzem ist es Frauen verboten, in Livestream-Videos erotisch Bananen zu essen. Richtig gehört. Es ist verboten, erotisch Bananen zu essen.
Yeah, baby, sie ass ne Banane.
Betreiber von Livestreaming-Seiten können ihren Sommerurlaub dank der neuen Regulierung dann wohl abblasen. Für sie bedeutet das Bananen-Essverbot, dass sie ihre Plattformen 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf die verbotene Frucht überprüfen müssen. Allein bei einem der beliebtesten Streaming-Anbieter sind es mehr als 120 Millionen aktive User, die gescannt werden müssen.
Egal, ob sie gerade ist oder
Bananen werden also gelöscht. Dabei gäbe es in China wirklich schlimmere Netztrends, die man verbannen könnte. Die Bellybutton-Challenge zum Beispiel, die letzten Juni vor allem unter jungen Chinesinnen Trend war. Die Herausforderung? Man muss seinen Bauchnabel mit den Fingern berühren, indem man den Arm hinter seinem Rücken um den Körper wickelt. Wer das schafft, kriegt Likes für einen schlanken Körper, der so perfekt dem Schönheitsideal entspricht. Zahlreiche Fotos von erfolgreichen und gescheiterten Versuchen landen natürlich in Social-Media-Timelines.
Ich muss jetzt leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich.
Und nicht nur vor diesem Trend hätten chinesische Zensoren ihre User lieber mal bewahrt. Eine junge Chinesin ist erst vor wenigen Tagen ungewollt zum YouTube-Liebling geworden, weil sie die legendäre Maiskolben-Challenge so legendär versemmelt hat. Beim Versuch, einen Maiskolben von einer sich drehenden Bohrmaschine zu essen, verfangen sich ihre langen, offenen Haare in der Bohrmaschine noch bevor sie auch nur ein Maiskörnchen abnagen kann. Das Resultat? Eine 1/16 Glatze am vorderen Kopf und ein unangerührter Maiskolben. In einem anderen Video sieht man übrigens, dass es der armen Maiskolben-Challenge-Geplagten gut geht und die ausgerissenen Haare wohl wieder nachwachsen. Ist also nochmal gut gegangen. Es sind nur 2 Beispiele. Klar ist aber, Bananen sind sicher nicht der verstörendste Content, den das chinesische Netz zu bieten hat.
Puls. dieses.
Hoffentlich ist bald Frühstückspause, dass du gehen kannst und die Bananen holen.
Radio.
Weißt du, was ich dir eigentlich schenken wollte zum dritten Netzfilter-Geburtstag, Schiffer?
Also was ja ganz cool wäre, so ein Abo für diese neue Frauenzeitschrift, also diese Frauen im Netz-Zeitschrift, oh Smart Gott. Woman heißt die. Die weiß schon, die auf Platz 1 ihrer Top-Videos bei YouTube Adele angibt.
Nein, das hast du ja zum Glück mir geschenkt, Christian.
Das hat sich schon gefreut,
war,
ne?
War klar, dass du das jetzt nochmal anbringen musst. Nein, weißt du, was ich dir schenken wollte? Ich wollte dir so einen Handschuh schenken, mit dem man telefonieren kann. Das ist total geil, weil da kannst du mich so mit kleinen Finger und Daumen gespreizt, ne? So klassisches Symbol für ruf mich an, kannst du da tatsächlich telefonieren. Boah. Es wird über Bluetooth mit dem Handy verbunden und ich glaube nämlich, Christian Schiffer, die Zukunft der Technik liegt im Handschuh. Vergiss VR. Handschuh ist der Shit.
Das ist mal eine steile These.
Ja. Aber auch zum Beispiel, was Gebärdensprache angeht, ne? Zur besseren Verständigung von Hörenden und Nichthörenden. Ob sich allerdings diese Technologie wirklich durchsetzt, ob sich das Ganze so ausgeht, das hat Puls-Reporterin Anne Hemmes für uns rausgefunden.
Ja, okay. Und wo ist jetzt mein Geschenk?
Das war leider ausverkauft. Du siehst, wie das durch die Decke geht. Es geht total steil, diese Handschuhdinger.
Ein sprechender Handschuh. Das hört sich erstmal nach totalem Blödsinn an. Aber was die zwei Studenten Navid und Thomas von der Uni Washington entwickelt haben, kommt einer sprechenden Hand auf gewisse Weise schon recht nah. Der Handschuh übersetzt das, was ein tauber Mensch in amerikanischer Gebärdensprache sagt, in hörbare Sprache.
Hello, I'm well. Thank you.
Sensoren an den Handschuhen erkennen die Gesten, die man mit den Händen macht. Die werden dann per Bluetooth an einen PC gesendet. Da liegen in einer Datenbank die Infos zu den verschiedenen Gesten. Der Computer sucht sich die passenden raus und gibt sie als Sprache wieder aus, in Echtzeit. Der Journalist Enno Park wurde mit 16 taub und konnte erst 20 Jahre später durch ein Implantat wieder hören. Enno findet die Idee nicht schlecht.
Eigentlich sind diese Handschuhe eine ziemlich gute Idee, denn die wenigsten Menschen können Gebärdensprache überhaupt verstehen. Und das erleichtert sicherlich ein wenig die Verständigung.
Es gibt aber auch viel Kritik an dem Handschuh, vor allem von tauben Menschen. Und auch Enno kritisiert etwas Entscheidendes.
Ich trete dadurch ja nicht in Dialog als Gehörloser, wenn ich das anwende. Der hörende Mensch versteht den gehörlosen Mensch, der die Gebärdensprache benutzt. Aber umgekehrt gibt es keinen Kanal. Und deswegen kann diese ganze Idee nur eine Krücke sein, egal wie nett und schön sie von diesen Studenten ausgedacht ist.
Und Enno sagt auch, dass die meisten Gehörlosen sich sehr wohl in Lautsprache äußern können, mal besser, mal schlechter zu verstehen. Das Problem ist also nicht, dass sie selbst verstanden werden, sondern dass sie die Hörenden verstehen. Den beiden Studenten, die den Handschuh entwickelt haben, ging es vor allem um eines.
Access to communication is a basic fundamental human right. And every single person deserves to be a part of the global community.
Es geht also darum, dass jeder frei kommunizieren kann. Total neu ist die Erfindung von Thomas und Navid nicht. In den letzten Jahren wurden weltweit immer wieder solche Handschuhe entworfen. Zum Beispiel in Saudi-Arabien, den USA oder letztes Jahr in Magdeburg. Alle haben gemeinsam, dass sie nicht das übersetzen können, was zu jeder Sprache dazugehört. Körperhaltung, Dialekt oder Mimik. Auch Enno glaubt, dass der Handschuh das nicht kann. Noch nicht.
Das Ganze basiert aber wohl auf künstlicher Intelligenz und Mustererkennung. Und da haben wir gerade ganz, ganz gewaltige, schnelle Fortschritte. Deswegen bin ich da durchaus zuversichtlich, dass der ganze Ansatz in relativ kurzer Zeit auch noch sehr viel besser funktionieren wird und sogar alltagstauglich sein könne, wenn das Problem mit dem Rückkanal irgendwie zu lösen wäre.
Forscher aus China haben schon an so etwas gearbeitet. Für Microsofts Spielekonsole Kinect haben sie eine Software entwickelt, die Sprache in Gebärden übersetzt und umgekehrt. Für Enno ist das der ganzheitlichere Ansatz. Aber bis solche Tools ausgereift sind, sagt er,
meiner Erfahrung nach ist die einfachste Form der Kommunikation tatsächlich immer noch irgendwas zwischen Händen und Füßen und ein Blatt Papier und ein Stift. Manchmal ist es auch sehr praktisch, sich gegenseitig was in ein Smartphone zu tippen oder ähnliches.
Trotz aller berechtigter Kritik, mit den Handschuhen für Gebärdensprache ist trotzdem schon mal ein kleiner Schritt gemacht, dahin, dass sich Taube und Hörende besser verständigen können.
Schlien, du musst unbedingt ZDF schauen, also genauer ZDF Info.
Der Sender mit den Hitler-Dokus. Gibt es eine neue Hitler-Doku?
Nein, das ist der Sender mit den super elaborierten, popkulturell überaus wertvollen Dokus rund um das Sujet der sogenannten Killerspiele.
Nee, das regt mich ja total auf, wenn jemand wieder von Killerspielen redet. Was ist denn Killerspiele eigentlich für ein Begriff? Der sollte überhaupt nicht mehr verwendet werden. Das ist totaler Kack. Wer das Wort Killerspiele in den Mund nimmt, der gehört sich ja, der hat grundsätzlich einfach mal jede Daseinsberechtigung verloren.
Ich finde den lustig. Ich finde, das ist so ein Begriff wie Rauschgift oder Raubkopie. Was ist so total aus der Zeit gefallen? Ich sage gerne, ich spiele gerne Killerspiel mal eine Runde. Heute zum Beispiel Doom ist erschienen, ja? Da lehne ich mich zurück und tu menschenverachtende Killerspiele zocken.
Okay.
Ich finde das okay. Ich finde, man kann das mittlerweile sagen, da soll man sich ein bisschen locker machen.
Dann mach mal
also,
mal locker.
Am Freitag, da lief Teil 2 meiner Doku-Trilogie zum Thema Killerspiele.
Oh, guck mal, der Schiffer im ZDF.
Genau. Mit dabei Budi von den Rocket Beans und auch Günther Beckstein.
Die beiden muss man auch erstmal zusammenbringen in ein und derselben Doku, ne?
Ja. Über Beckstein wird übrigens gesagt, dass er dieses Wort Killerspiel überhaupt erst populär gemacht hat.
Ach, er war das?
Genau, und ich habe ihn das natürlich gefragt und er hat es zumindest nicht abgestritten.
Richtig ist, dass ich diesen Begriff in der politischen Diskussion sehr stark verwendet habe, weil er eben an der Zuspitzung sofort das sagt, worum es geht, nämlich, dass es Spiele sind, die sich mit dem bewussten Töten eines anderen Menschen beschäftigen.
Der Beckstein jetzt sonst so?
Also ich stehe jetzt dem Herrn Beckstein politisch nicht so wahnsinnig nahe, aber ich weiß, dass hier im BR viele Leute erzählen, dass wenn zum Beispiel Fasching ist in Nürnberg, dass alle an den Tisch vom Beckstein wollen.
Ach, guck an.
Weil es da so lustig ist wie an keinem anderen Tisch. Und ich muss sagen, also ich war ja mit dem da irgendwie eine Stunde und wir haben auch viel so ein bisschen Smalltalk gemacht. Danach hatte ich wirklich irgendwie das Bedürfnis, 4 Stunden mit Beckstein Fasching in Nürnberg so am Tisch zu sitzen und mit dem irgendwie so ein paar Helle zu trinken. Und das, obwohl ich Fasching wirklich überhaupt nicht mag. Also ich sage ja immer Faschismus und Fasching hat nicht umsonst denselben Wortstamm, ja. Aber danach, also hat mich schon so ein bisschen eingelullt, ist ein netter, älterer Herr. Ja.
Aber also du willst jetzt mit Beckstein Fasching feiern gehen, aber in der Sache selbst hat er sich ja nicht bewegt, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also der findet Killerspiele immer noch ganz, ganz schlimm. Aber er mag Weltraumspiele, hat er mir erzählt. Er hat mir irgendwie erzählt, dass damals, als diese Debatte war, da hat er immer so die jüngsten Mitarbeiter dieses Ministeriums zusammengerufen. Mhm. Und die haben ihm dann Computerspiele gezeigt. Und da wären wohl welche dabei gewesen, wo es um Weltraum ging und so. Ich glaube, es war so Elite Dangerous gab es an sich, aber so ein Weltraumspiel auf jeden Fall. Und das hat ihn unglaublich imponiert. Fand er total gut. Ja.
Aber in deiner Doku jetzt, Schiffer, die am Freitag lief, worum geht's denn da sonst noch? Von den Computerspielvorlieben ehemaliger Ministerpräsidenten jetzt mal ganz abgesehen.
Naja, also es geht tatsächlich um die Aufarbeitung dieser Debatte, also wie ist sie verlaufen, wer waren die Protagonisten und natürlich gibt's Unmengen an schrillem Archivmaterial. Also weißt du schon, von Ende der 90er, als es immer hieß...
90er-Zuspieler,
ja, so,
geil.
Die brutalen Computerpartys unserer Kinder, also so Report Mainz. Ja, und dann geht es auch so ein bisschen einfach um die Frage, warum diese Killerspieldebatte heute eben keine Rolle mehr spielt.
Okay, wo kann man das noch anschauen? Jetzt ist ja nun schon Samstag und das lief ja jetzt am Freitag, ne?
Ja, also es gibt ziemlich viele Ausstrahlungstermine, die habe ich jetzt alle nicht parat, aber das Einfachste
natürlich
ist wahrscheinlich...
Natürlich, bist du gut vorbereiteter Redakteur, du.
Ja, aber das Beste ist, ich meine, wir sind eine Internetsendung, das schaut man sich in der Mediathek an, einfach mal suchen nach Killerspiele, der Streit eskaliert. Da ist diese Doku drin und auch die Vorgänger-Doku. Und anschauen kann man sich das allerdings nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh, weil ich konnte mich da nicht zurückhalten, musste wieder Killer. Ein paar Splatter-Effekte einbauen und deswegen ist die erst ab 12 freigegeben. Also der Netzfilter dürfte diese Doku zum Beispiel nicht sehen. Der ist ja noch klein und unschuldig.
Ja, der ist ja erst 3.
Puls. Dieses.
Starte das verdammte Spiel!
Radio. Puls. Netzfilter.
Mit Schleen Schürmann und Christian Schiffer.
Also das mich ja so ein bisschen irritiert. Der Netzfilter ist ja erst 3. Und was soll man denn jetzt mit 3 machen? Was gibt's denn da zu feiern? Man kann doch da nichts Neues machen. Man kann jetzt, ist ja nicht wie mit 16, dass man saufen kann oder mit 18 Führerschein oder mit 40.
Nee,
Luxuswissen als Politikwissenschaftler. Mit 40 darf man Bundespräsident werden.
Ach, ja. Guck an.
Genau.
Nee, kann man alles nicht machen. Also man kommt halt in den Kindergarten mit 3. Aber das will ich jetzt psychologisch und sendungsbezogen überhaupt nicht weiter ausgeführt haben. Lass uns doch lieber diese niedliche Sprachnachricht von Netzfilter-Kollege Christian Alt anhören, die er uns geschickt hat.
Hey Schleen, alles Gute zum 3-jährigen Geburtstag. Ich habe so viele tolle Netzfilter-Momente in den letzten Jahren gehabt. Ich mag vor allen Dingen die kleinen Sachen, also klar, geile Netznews und neuer heißer Scheiß und so, aber ich mag vor allen Dingen Wenn er mal ein bisschen austickt, wenn er mal ein bisschen abschweift, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor bestimmt einem oder anderthalb Jahren du und Christian Schiffer überlegt habt, wo ihr schon überall WLAN hattet. Ihr hattet schon mal im Zug WLAN oder ihr hattet schon mal im Flugzeug High Mile Club WLAN oder ihr hattet schon mal auf irgendwelchen Toiletten im Atomic Café WLAN. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in der Bahn saß und ich habe hysterisch angefangen zu lachen, weil das so geil und so witzig war. Und ja, für die nächsten 3 Jahre einfach noch mehr solche Momente bringen und ich liebe euch. Ciao!
Wir lieben dich auch, Christian Alt.
Das ist süß. Alle haben sich sehr, sehr lieb. Aber diese Sache mit dem WLAN, von der Christian da gerade gesprochen hat, das erinnert mich wieder so ein bisschen an die Störerhaftung, ne? Und um die ging es ja diese Woche auch im Netz. Da reden wir gleich nochmal drüber.
Der Netzfilter ist definitiv die kompetent moderierteste Sendung über das Internet, die ich jemals gehört habe. Ich mag, dass es wirklich sehr, sehr nüchtern ist, niemals ein Scherz irgendwie sich erlaubt wird und vor allem keine Powerballaden jemals gesungen werden.
Nein, du meinst das Netzmagazin. Ich meine den Netzfilter.
Ach so, du redest vom Netzfilter. Daran mag ich, dass es absolut kompetenzfrei moderiert ist. Ununterbrochen Jokes gerissen werden, über die ich halt auch nicht wirklich lachen kann, lol lol. Aber die Powerballaden, die mag ich wirklich.
Puls, dieses
Ende.
Radio.
Ich glaube, eigentlich so in den letzten 3 Jahren Netzfilter, der erfolgreichste, größte Coup, den wir jemals gelandet haben, war ja, dass wir uns unseren Wiederholungsplatz am Sonntagabend zurückgeholt haben bei Puls, ne?
Ja, also das war ein ganz schönes Stück Arbeit, also diesen Böhmermann und diesen Schulz endlich abzusägen. Das war ja so ein kleiner, aufstrebender Podcast. Ja, also wir haben da auch schon durchaus auch den Hauch im Nacken gespürt von denen. Aber
ja, da war so eine kleine Fanschar, hat sich da auch drumherum gebildet.
Genau, also das hätte eine große Konkurrenz werden können, aber da haben wir uns noch rechtzeitig am Riemen gerissen und haben das dann noch schnell ausgetreten alles. Das haben wir uns da nicht alles einfallen lassen.
Ja, und es hat sich gelohnt, muss man sagen, weil schau, was die Kollegen jetzt über uns sagen. Hochfahren Moderator Sebastian Schaffstein zum Beispiel.
Netzfilter ist für mich eigentlich immer das Ding to listen, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt und so gar nicht bei Facebook oder sonst wo online war und dann einfach so die geballte Ladung, was war denn so in der Woche los und was muss man wissen, mitkriegen will aus dem Netz, dann ist Netzfilter wirklich für mich einfach on top, Prio 1.
Das heißt, du hörst es nur nach dem Urlaub?
Ich höre es nur nach dem Urlaub.
Oder unser Produzent Christoph Brandner, der heute auch wieder an den Reglern sitzt.
Der Krasti. Ja.
Es wird immer weirder, es wird immer seltsamer. Moderatorinnen flippen aus, schreien herum. Es werden Sachen durch die Gegend geworfen. Es klopfen Leute an den Türen während der Aufzeichnung. Diese Art von Unterhaltung finde ich sehr inspirierend.
Ja, da ist ja neulich Christian Alt plötzlich reingeplatzt. Ja, ja. Wir hatten ja ursprünglich auch mal die Idee, so einen Türsteher vor der Studiotür zu installieren, damit genau sowas nicht passiert, damit ich Christian Alt einfach reinkomme.
Aber Christian Alt würde sich doch vom Türsteher nicht aufhalten lassen.
Ja, das Problem ist ja eben...
Der tut mit einer Pranke und dann ist der auf der gegenüberliegenden
Wand. Das wollte ich ja gerade sagen. Das Problem ist halt, dass Christian Alt leider der geeignetste Mann dafür wäre.
Stimmt.
Als Türsteher vor so einer Studiotür. Naja. Ja, aber gut, kann alles passieren. Das ist alles schon vorgekommen. Auch ich bin halt neulich mal so ein kleines bisschen ausgeflippt im Netzfilter. Das gehört dazu.
Das gehört dazu. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir ja nicht immer nur Lob im Netzfilter bekommen. Unser neuer verantwortlicher Wortchef ist Florian Meyer-Havranek. Ja, und der hat auch ein paar eher schärfere Worte an uns.
Wo setzt die Kritik an? Also wo siehst du noch Verbesserungsbedarf?
Naja, meistens seid ihr halt einfach nicht lustig, das ist das Problem. Ja.
Wir arbeiten.
Meinst du ernsthaft, wo ernsthaft noch Verbesserungsbedarf ist?
Ja, sag mal.
Ernsthaft meine ich, dass ihr super Insider habt und aufpassen müsst, dass ihr bei den Insidern niemanden verliert.
Das stimmt, manchmal sparen wir die Hörer aus bei den Insider-Jokes. Das ist aber auch gar keine böse Absicht, das passiert einfach manchmal so.
Das ist genau das meine ich.
Problem ist, dass wir halt beim Sendungmachen schon so viel Spaß haben untereinander, dass uns dieser Job so viel Spaß macht, dass wir da eben dann irgendwann ausblenden, dass uns jemand zuhört.
Ja, das ist ja eigentlich was Gutes. Ganz manchmal verirrt ihr euch in diesen Spaßgebäuden.
Also da besser aufpassen ab sofort, Schiffer. Nicht immer so viele Insider-Jokes, nicht immer so viele Spaßgebäude, bei denen der Hörer nicht mitkommt. Auch mal mit dem Hörer sprechen, ihn mitnehmen auf unsere Reise, ihn da abholen, wo er steht im Leben. Verstehst du, Schiffer?
Ja, da könnte ich doch jetzt gleich wieder diese Geschichte erzählen, wo ich mal Luft gekauft habe, als ich dir Ballisto kaufen wollte.
Nein, 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 keine Insider mehr.
Ey, ich weiß genau, wo der Hörer steht.
Puls. Dieses.
Mitte der Gesellschaft.
Radio.
Schlien, Schlien.
Ja?
Die Störerhaftung ist endlich weg. Und jetzt können wir bald überall WLAN haben, so wie in anderen Ländern auch. Wir werden jetzt sehr viel häufiger WLAN haben, jetzt wo die Störerhaftung endlich weg ist. Und wir können nicht nur WLAN haben hier im BR-Foyer oder zu Hause im Schlafzimmer, sondern überall.
Das sind sensationelle Nachrichten, Christian Schiffer. Und ich glaube, ich muss dazu die Musik ändern. Denn ich denke, das wird Wahnsinn, Christian Schiffer. Ohne Störerhaftung. Da kannst du ja sogar in diesem alten Gasthaus da in Neustadt, wo ich neulich übernachtet habe, denen war WLAN bisher ja zu gefährlich. Aber sogar da könnte ich dann ja WLAN haben, oder?
Ja, also ich mag halt dieses Gefühl, überall und schnell WLAN zu haben. Ja, also auch spontan.
Auch mit wem man will und bei wem man auch will. Ne? Also völlig, völlig unabhängig von irgendwelchen Konventionen oder Störerhaftungsgesetzen oder solche Sachen.
Ja, nur in der Bahn, da geht das nicht mit dem WLAN. Also ja. Wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Und nee. Zwar sogar dann nicht, wenn ich dafür bezahle.
Puls. Dieses.
Und dann wollte er mir noch ein WLAN-Kabel verkaufen.
Radio.
Weißt du, was ich richtig hasse? So ein Netztool, das mir echt auf den Sack geht. Das eigentlich mal so eine geile Innovation war, aber das ist richtig, richtig anstrengend, Schiffer.
Was?
Es ist nicht Snapchat, es ist Skype.
Ich hasse Skype auch, aber hättest du nicht mal Lust, jetzt wo die Störerhaftung weggefallen ist, mal mit mir zusammen im WLAN zu skypen?
Das
so zusammen, weißt du, so frei.
Schiffer, ich habe einen Freund. Ich möchte das. Nein, aber weißt du, mit wem ich tatsächlich, also wer wirklich regelmäßig mit mir skypen möchte, ist ja meine Mutter. Meine Mutter wohnt ja sehr, sehr weit weg und die will ständig skypen. Und es läuft aber dann immer darauf hinaus, dass immer, immer das Netz zu schlecht ist und ich sehe dann nur so Pixelbrei. Ich kann über diese Kamera, ist nicht möglich, irgendwas zu erkennen. Sie wiederum sieht mich aus irgendeinem freakigen Grund nur auf dem Kopf stehend, weil halt irgendwie mein Tablet das absolut nicht rafft, was es da
Skype
tun soll.
Skype ist so scheiße. Und also mal ehrlich.
Dann hören so wir uns gegenseitig auch kaum. Ja?
Schlimmer also als iTunes.
Jeder Satz muss mindestens 3-mal wiederholt werden und dabei sind es so tiefschürfende Sätze wie zum Beispiel: Ich sehe dich nur auf dem Kopf. Oder: Dreh mal die Kamera weiter nach rechts, du bist nicht im Bild. Oder halt so der Klassiker: Was? Was?
Ja, ich finde das interessant, weil ich kann mich ja noch an die Telefonzeit erinnern, also bevor Smartphones
gab.
Ja, genau.
Oh
und Gott. Da war immer der Satz, ist bla 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 da, ne? Weil es ja, gab halt genau. Keine Handys und das war sozusagen immer so der erste Satz, der beim Telefonieren gesagt
genau.
Was völlig
ist der
überflüssig
zu Hause?
Heute. Genau, völlig überflüssig heute, weil man erreicht ja die Leute, wo sie jetzt sind, wegen Smartphones und abgelöst wurde dieser Satz halt beim Skypen mit diesem: Hörst du mich?
Richtig.
Kannst du mich verstehen? Ja,
richtig.
Weil das ist der neue, das ist der Telefoniesatz sozusagen unserer Zeit.
Powersätze
hat sich
beim
auch nicht so richtig weiterentwickelt alles.
Nee,
hier.
Also ich glaube tatsächlich, Skype ist scheiß. Ich glaube, es muss was komplett Neues her. Was Besseres als Festnetz und Skype zusammen. Und Microsoft arbeitet da ja tatsächlich an etwas. Und zwar Holoportation. Das ist Videotelefonie 4.0, Schiffer. Ich bin gespannt auf den Powersatz, der uns da dann hängen bleiben wird.
Puls. Das Netzlexikon.
Was bitte ist denn Holoportation?
Eigentlich steckt die Erklärung schon im Wort. Holo ist die Abkürzung für Hologramm und Portation? Nun ja, das ist halt das Wort fürs Portieren. In der Praxis bedeutet das, irgendetwas oder irgendjemand wird irgendwo anders hin projiziert. Eben als Hologramm.
I saw part of the message.
I seem to have found it.
General Kenobi. Years ago you served my father in the Clone Wars.
Das klingt abgefahren. Und wie soll das funktionieren?
Entwickler bei Microsoft forschen gerade daran und nutzen dafür logischerweise vor allem ihre eigenen Produkte. Man benötigt also ein paar spezielle 3D-Kameras und die HoloLens. Microsofts Augmented Reality-Brille, die es bisher allerdings noch nicht zu kaufen gibt. Und dann geht's los. Die Kameras zeichnen das, was sie sehen, aus verschiedenen Blickwinkeln auf und erstellen so ein lebensechtes 3D-Modell, zum Beispiel von einer Person. In Farbe und in Echtzeit wird die Person dann per 3D-Scan in das Sichtfeld einer anderen Person teleportiert. Zieht man sich dann die HoloLens oder irgendeine andere Hightech-Brille über den Kopf, hat man das Gefühl, die andere Person wäre im selben Raum.
This isn't real.
What is real? How do you define real?
Warte. Also das heißt, ich kann mich mit dem anderen unterhalten, als ob er mir gegenüber sitzen würde. Auch Hände schütteln?
Wenn derjenige auch eine Augmented Reality Brille trägt, können sich beide sehen. In 3D. Aber anfassen ist nicht. Schließlich reden wir hier immer noch von Projektionen. In einem Beispielvideo von Microsoft machen die beiden Forscher High Five. Und das geht ziemlich schief. Und auch sonst muss man Abstriche machen beim Realismus. Das 3D-Modell sieht zum Beispiel etwas klobig aus und die Microsoft-Brille hat auch nur ein begrenztes Sichtfeld.
Außer fürs Telefonieren. Wofür ist der Spaß noch gut?
Man kann zum Beispiel auch Monologe aufnehmen und wieder abspielen. Das Ganze funktioniert also nicht nur live. So sollen Erinnerungen wieder nacherlebbar werden. Außerdem lassen sich aufgenommene Videos auch verkleinern. Das heißt, die komplette Szene kann zum Beispiel auf einem Tisch abgespielt werden oder wo auch immer.
Krass. Und wo kann man das ausprobieren?
Microsoft bastelt noch an der Entwicklung. Bisher braucht man dafür eine ziemlich hohe Bandbreite und ein paar starke Rechner, damit es überhaupt funktioniert. Und wenn man daran denkt, wie viel schon bei einem simplen Skype-Telefonat schiefgehen kann. Aber die Entwickler sagen, dass die Technik irgendwann so effektiv sein soll, dass sie sogar auf Smartphones läuft. Bis es aber wirklich soweit ist, dürften sowieso noch ein paar Jahre vergehen. Der nächste Schritt für Microsoft wäre wahrscheinlich erstmal, Holoportation in Unternehmen zu verbreiten. Und vielleicht zitiert uns der Chef bald nicht mehr in sein Büro, sondern er hält seine Standpauke direkt bei uns im Wohnzimmer.
Puls.
Mein schönster es sind ganz viele Momente. Ich kann mich da gar nicht so unbedingt auf einen festlegen, aber die Momente, die eigentlich immer am tollsten waren, fand ich, wenn wir versucht haben, Oscars zu gewinnen, wenn wir das Bauerntheater auf ein neues Level gehoben haben. Ich kann mich noch erinnern an die Glitzer-Geschichte. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, das war der Jungunternehmer der Woche, die neue Rubrik, die wir genau einmal verwendet haben. Der Netzfilter ist immer ein Highlight meiner Woche. Naja, nee, das stimmt natürlich, aber es wird dem nicht gerecht, was der Netzfilter ist.
Burger King oder McDonald's, Schalke oder Dortmund und die Älteren werden sich sicher erinnern, Amigo oder Scout. Große Glaubensfragen, bei denen es nur Schwarz oder Weiß gibt. In der Computerspielwelt ist Battlefield oder Call of Duty genau so eine Glaubensfrage. Beide Shooter sehen ziemlich gut aus, in beiden wird eine Menge kaputt gemacht, aber kein Mensch würde sich deswegen auch gleich beide Shooter kaufen. Man kauft sich entweder Battlefield oder Call of Duty. Bislang hatte Call of Duty immer die Nase vorne, doch das könnte sich nun ändern, denn es tobt der Trailer-Krieg. Und von der Front direkt zugeschaltet ist jetzt mein Netzfilter-Kollege Christian Schiffer. Christian, wie ist denn die Situation vor Ort?
Also es scheint so zu sein, dass der Trailer zu Battlefield hier ganz massive Geländegewinne verbuchen konnte. Mhm. Er ist wirklich sehr erfolgreich, schon jetzt der 15 erfolgreichste Trailer in der Geschichte der Popkultur, also auch mit Filmen und allem zusammen. Die Macher haben eine Menge riskiert und sind dafür belohnt worden. Der neue Battlefield-Trailer, der spielt nämlich im Ersten Weltkrieg und das ist so ein Szenario, von dem man bisher dachte, das eignet sich überhaupt nicht für Ego-Shooter, weil die damals ja nur in den Schützengraben lagen und da haben viele gesagt, naja, das ist ja nicht gut zum Nachzocken, da bewegt sich ja wenig und man dachte auch, die Amerikaner interessieren sich nicht für den Ersten Weltkrieg, aber alles Kokolores, also tatsächlich haben die Macher von Battlefield gesagt, komm, wir machen das jetzt mal trotzdem und anscheinend sind sie hier wirklich belohnt worden. Die Front hat sich ganz massiv verschoben hier in den letzten Tagen.
Ja, aber Christian, was ist denn mit der Konkurrenz? Also wie steht's denn um den Trailer zu Call of Duty?
Ja, also wenn ich jetzt hier mal so übers Schlachtfeld schaue, dann ist von dem Call of Duty Trailer nicht mehr viel zu sehen. Überstürzt ist er abgezogen, nur noch ein bisschen Soldatenpathos hat er hinterlassen und natürlich auch recht viele Explosionen. Ja. Der Call of Duty Trailer wurde hier förmlich vom Schlachtfeld weggefegt, über 1 Million Mal negativ bewertet. Damit ist dieses Video unter den Top 10 der am häufigsten negativ bewerteten Videos auf YouTube. Der Trailer liegt damit aktuell auf Platz 8 hinter Anaconda von Nicki Minaj.
Aber warum genau, Christian? Warum kann der Call of Duty-Trailer dem Battlefield-Trailer nichts entgegensetzen?
Also ich habe mit ein paar Leuten hier vor Ort gesprochen und die sagen, die haben keinen Bock mehr auf diese Zukunftsscheiße. Mhm. Der neue Call of Duty-Trailer, der spielt halt im Weltraum und mit modernen Waffen und ach, das interessiert einfach keinen mehr. Das hat man schon zu oft gesehen. Deswegen triumphiert der Battlefield-Trailer 1 hier. Aber mal sehen, wie das dann im Herbst an den Verkaufsregalen aussieht. Battlefield hat hier wohl die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg.
Puls. Dieses Radio.
So, jetzt müssen wir uns leider auch direkt schon verabschieden aus diesem dritten Netzfilter-Geburtstag. Allerdings nichts, ohne uns nicht nochmal bei euch, bei unseren Hörern, bei unseren Podcast-Abonnenten, bei all diesen Leuten, die uns 5-Sterne-Bewertungen immer wieder geben bei iTunes, zu bedanken. Und zwar ganz herzlich. Und ich möchte stellvertretend für alle treuen Netzfilter-Hörer, Entschuldigung, Christian Schiffer, du darfst auch gleich was sagen.
Nee, okay.
Stellvertretend für alle treuen Netzfilter-Hörer möchte ich einen hervortun, der mir diese Woche geschrieben hat über Facebook. Und zwar ist das Rob. Rob aus Dresden kommt er, ne, Christian?
Ich glaube ja.
Ich glaube aus Dresden. Rob hat uns nämlich einen Blog-Eintrag gewidmet auf seinem Blog und hat uns darin beschrieben, dass er sich auch ein bisschen Gedanken gemacht hat wegen unserem Netzfilter-Logo. Wir sind ja nach wie vor auf der großen Suche und da hat Rob tatsächlich so eine kleine Studie zusammengefasst sozusagen. Ne?
Das ist so gut.
Es ist so sensationell, was dabei rauskam. Es ist eine Mischung aus Studiomikrofonen und Robotern, weil ich die nämlich so gerne mag,
ja.
Hat er geschrieben.
Das ist echt so nett.
Roboter mit reingebracht
so
und ein Megafon ist auch noch mit dabei. Also ich würde sagen, lieber Rob, dank dir sind wir jetzt ganz kurz vor dem Durchbruch für das neue Netzfilter-Logo. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch zu erwarten hat.
Also wenn ich nicht so grobmotorisch wäre, würde ich Rob echt so einen kleinen Schrein hier in unserem Studio bauen.
Genau, Christian Schiffer wollte schon Kerzen aufstellen
genau,
und irgendwie so
weißt, wo ich mich jeden Tag
Profilbild
irgendwie
anbeten.
Genau, aber ich bin zu grobmotorisch. Deswegen müssen wir irgendwas anderes uns überlegen, machen wir demnächst.
Das machen wir demnächst, definitiv. Und dann, weißt du, wen ich jetzt, also wer überhaupt nicht noch fehlen darf in dieser Sendung, das ist ja Anna Bühler. Und die habe ich ja übrigens gerade auf dem Puls-Damen-Klo noch schnell erwischt.
Also ich muss kurz meine Hose noch zumachen. 3 Jahre Netzfilter ist für mich ein 5-Sterne-Podcast auf jeden Fall. Auch hat sich total entwickelt. Es hat angefangen für mich mit einem, sagen wir mal, einer 4,8. Aber gerade im letzten Jahr hat sich auf jeden Fall auf 5 Sterne hochgeratet. Und der schönste Moment im Netzfilter für mich war tatsächlich, als wir das Jahr 2001 nochmal aufleben haben lassen, und zwar letzten Winter, als wir Surströmming zusammen gegessen haben. Weil es gibt wirklich keine Menschen, mit denen ich lieber Surströmming gegessen hätte, als mit Christian Schiffer und Schlien Schürmann. Und ich hätte es ja auch nie gemacht. Und der Netzfilter, muss man jetzt auch mal dazu sagen, Netzfilter ist auch daran schuld, dass ich mittlerweile in diesem März zum 3. Mal in meinem Leben im Internet Surströmming gekauft habe.
Das tut uns natürlich ganz schrecklich leid, Anna.
Aber wir werden da schon noch Vorwände finden, dass Anna auch das 4. Mal einkaufen
ja,
muss.
Ja, sie könnte zum Beispiel eine neue Dose bestellen und dann können wir sie Rob zukommen lassen.
Zum Beispiel.
Der sich so viel Mühe mit unserem Netzfilter
macht. Ich glaube, Anna hat auch schon einen Account bei den ganzen einschlägigen Shops. Das wäre total ineffizient, das jetzt uns machen zu lassen.
Ja, das wäre ja Quatsch. Außerdem kriegst du da Rabatt mittlerweile. So, wir verabschieden uns, bedanken uns nochmal sehr herzlich bei euch. Abonniert unseren Podcast. Das sind die letzten wichtigen Worte, die wir an euch noch richten können.
Ja, ich gehe jetzt Killerspiele spielen.
Also, Schiffer!
Doom ist raus. Neue Doom ist raus.
Puls.